durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das dritte und vierte Kapitel des alttestamentlichen Buches Esra. Inhaltlich geht es unter anderem um den Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels, der unter dem babylonischen König Nebukadnezar zerstört worden war. Ein Ende der babylonischen Gefangenschaft ist in Sicht. Der persische König Kyros, der inzwischen auch über Babylonien herrscht, hat den Juden die Erlaubnis erteilt, aus dem Exil in ihre Heimat zurückzukehren, also in das ehemalige Südreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Mehr noch, Kyros, ein heidnischer König, hat begriffen, dass er im Grunde ein Werkzeug des lebendigen Gottes ist. Und so bekennt er: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Gemeint ist der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Der Tempel war im Jahr 586 vor Christus vom babylonischen König Nebukadnezar zerstört worden. Auch die Stadt Jerusalem lag größtenteils in Trümmern. Von dem großzügigen Angebot des persischen Königs Kyros, wieder in die Heimat zurückzukehren, machen nur verhältnismäßig wenige Juden Gebrauch. Wahrscheinlich haben sich die meisten von ihnen in den Jahren des babylonischen Exils in der Fremde gut eingelebt. Und was sie in ihrer alten Heimat erwartet, das wissen sie nicht. Einige Millionen von ihnen ziehen es vor, in Babylon zu bleiben. Doch immerhin, eine erste Gruppe von Heimkehrern, knapp 50.000 Menschen, macht sich unter der Führung von Serubbabel auf den Weg nach Juda. Wie sich die Reise dorthin gestaltet und welche Szenen sich abspielen, als die ersten in Jerusalem und in den anderen Städten Judas ankommen, das wird im Buch Esra leider nicht geschildert. Vielmehr setzt der Bericht im dritten Kapitel des Buches Esra zu einem Zeitpunkt ein, als es für die Heimgekehrten schon wieder so etwas wie einen halbwegs geregelten Alltag gibt. Im ersten Vers von Kapitel 3 wird berichtet: Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Wenn wir uns zurückerinnern an das erste Kapitel, dort wurde geschildert, dass die heimkehrwilligen Juden von denen unterstützt wurden, die in Babylon bleiben wollten. Sie bekamen von ihnen Silber, Gold und auch Vieh geschenkt, wohl nicht im Übermaß, aber genug, um in der alten Heimat einen Neuanfang wagen zu können. Und genau das taten sie denn auch in den ersten Wochen und Monaten nach ihrer Rückkehr. Schon bald waren die ersten Häuser wieder hergerichtet, so dass man in ihnen wohnen konnte. In unserem Bibeltext wird diese Phase des Wiederaufbaus nicht ausdrücklich erwähnt. Doch im Buch des Propheten Haggai wird den Israeliten gleich am Anfang vorgeworfen, dass sie sich zwar um ihre eigenen Häuser kümmern, dass aber der Tempel, das Haus Gottes, weiterhin in Trümmern liegt. Zurück zum ersten Vers von Kapitel 3. Dort wird berichtet, dass sich die zurückgekehrten Israeliten, als der siebente Monat herbeikam, in Jerusalem versammelten. Da in früherer Zeit am ersten Tag des siebenten Monats das Neujahrsfest gefeiert wurde, könnte diese Zeitangabe ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen wieder an alte Traditionen anknüpfen wollten. Denn unter dem Einfluss der Babylonier war der Jahresbeginn vorübergehend auf das Frühjahr verlegt worden. Doch selbst in dieser Zeit blieb der erste Tag des siebenten Monats ein besonderer Feiertag. Und tatsächlich wird bei der feierlichen Zusammenkunft in Jerusalem der vom Gesetz vorgeschriebene Opferdienst wieder eingeführt. Dazu Vers 2. Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Was hier geschieht, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Die Menschen, die sich in Jerusalem versammeln, sind nicht nur in das Land ihrer Väter zurückgekehrt, sondern sie sind bildlich gesprochen auch zu dem Gesetz des Mose und damit zum Wort Gottes zurückgekehrt. Nicht einer zweifelt dessen Autorität an. Nachdem sich die heimgekehrten Israeliten zuerst um den Wiederaufbau ihrer eigenen Häuser gekümmert haben, ist jetzt der Augenblick gekommen, um sich gemeinsam unter das Wort Gottes und unter seinen Willen zu beugen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das nicht immer leicht ist. Eigene Interessen und die Empfehlungen anderer Menschen stehen oft im Vordergrund meines Handelns. Auch deshalb, weil ich darin meistens keinen Widerspruch zum Wort Gottes sehe. Aber wenn ich mir dann zwischendurch eine Zeit der Besinnung freihalte, in der ich mich intensiv mit der Bibel beschäftige, dann wird mir oft bewusst, wie sehr ich mich vorher vom Wort Gottes entfernt habe. Und ich spüre dann, wie gut es mir tut, wenn ich mich erneut auf Gott ausrichte und ihn nach seinem Willen frage. Für die heimgekehrten Israeliten lautete die Devise »Zurück zum Gesetz des Mose«. Ab sofort wollen wir wieder den vorgeschriebenen Opferdienst verrichten. Für uns heute lautet die Empfehlung zurück zur Bibel, denn nur Gott weiß, wie das Leben eines Menschen gelingen kann. Vers 3. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Bei dem Altar, der an seiner früheren Stelle errichtet wurde, handelt es sich um den Brandopferaltar. Für Christen ist dieser Altar ein Hinweis darauf, was sich mehr als 500 Jahre später in Jerusalem ereignet hat. Da hat Gott seinen eigenen Sohn geopfert. Im Johannesevangelium Kapitel 3 heißt es dazu, »Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab«, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Noch deutlicher stellt der Apostel Paulus eine Verbindung her zwischen Jesus Christus und dem alttestamentlichen Brauch des Opferns. Im 1. Korintherbrief Kapitel 5 schreibt er, »Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist.« Dem Passamahl hat übrigens Jesus selbst eine neue oder eine zusätzliche Bedeutung verliehen. Als er es zum letzten Mal zusammen mit seinen Jüngern feierte, nahm er Brot und Wein und sagte zu ihnen, »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.« Seitdem feiern Christen immer wieder das sogenannte Abendmahl oder Herrenmahl, in Erinnerung an den Opfertod Jesu. Im Grunde kann man also die Zusammenkunft zum christlichen Abendmahl mit der Zusammenkunft der Israeliten zum vorgeschriebenen Opferdienst vergleichen. In beiden Fällen geht es darum, dass ein Opfer nötig ist, um den Menschen mit Gott zu versöhnen. In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass diejenigen, die den Opfertod Jesu und damit die Vergebung ihrer Sünden in Anspruch nehmen, dass die auch untereinander eine besondere Beziehung eingehen. Sie sind Schwestern und Brüder im Glauben, sind Glieder am Leib Christi, wie der Apostel Paulus es ausdrückt, sind Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. So wie ich mir meine leiblichen Schwestern und Brüder nicht aussuchen kann, so verhält es sich auch mit meinen Glaubensgeschwistern. Da gibt es welche, die haben eine andere Hautfarbe als ich. Einige gehören zu den Superreichen, andere leben in erbärmlicher Armut. Manche besuchen eine landeskirchliche Gemeinde, andere gehören einer Freikirche an oder sind Mitglieder der römisch-katholischen Kirche. Entscheidend ist jedoch allein, dass sie im Sinne der Bibel Kinder Gottes sind und Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Was hat das mit unserem Bibeltext aus dem Buch Esra zu tun? Nun, ich glaube, dass auch hier die Einheit der Gläubigen eine wichtige Rolle spielt. In Vers 1 wurde ausdrücklich betont, dass sich die heimgekehrten Israeliten in Jerusalem wie ein Mann versammelt haben. Gemeinsam stellen sie sich unter das alttestamentliche Gesetz und erleben mit, wie auf dem Brandopferaltar ein Opfer dargebracht wird. Ihr Wunsch ist es offenbar, in ihrer alten Heimat gemeinsam einen Neuanfang zu wagen. Soviel wir wissen, stammen die meisten von ihnen eher aus ärmeren Familien. Ihre Hoffnung hängt also nicht so sehr an irdischen Gütern, sondern sie hoffen auf Gottes Erbarmen. Ab Vers 4 in unserem Bibeltext wird geschildert, wie unter den Israeliten zuerst der Opferdienst wieder aufgenommen wird, und dann werden Vorbereitungen für den Bau eines neuen Tempels getroffen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass einst König David für den Bau des ersten Tempels Unmengen an Zedernholz aus dem Libanon herbeischaffen ließ. Auch Zimmerleute und Steinmetze kamen nach Jerusalem, um unter Davids Sohn Salomo den Tempel schließlich zu errichten. Auch diesmal sind die Israeliten auf fremde Hilfe und auf Holz aus dem Libanon angewiesen. Zunächst aber geht es in Vers 4 um den Opferdienst und erst dann um die Vorbereitungen zum Bau des Tempels. Es wird berichtet: Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer dar alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt, und jeder Tag es erforderte. Danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn und was sonst einer dem Herrn freiwillig darbrachte. Am ersten Tage des siebenten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Leuten von Sidon und Tyrus, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, gemeint ist der Platz, wo das Haus Gottes entstehen soll, im zweiten Monat begannen Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiel, Binui und Hodavia traten einmütig an, um die Arbeiter am Hause Gottes anzuleiten. Dazu die Söhne Henadads mit ihren Söhnen und ihren Brüdern, die Leviten. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaph, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Soweit die Verse 4 bis 10. Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt nur der Brandopferaltar errichtet und das Fundament für den Tempel gelegt war, herrschte große Freude über das bisher Erreichte. Mit Trompeten und Zimbeln lobten sie Gott und taten es immer wieder, bis der Tempel schließlich vollendet werden konnte. Gott zu loben, das war sozusagen der Beruf einer ganzen Anzahl von Israeliten. Weiter ab Vers 11. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, so daß das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, so daß man den Schall weithin hörte. Soweit die Verse 11 bis 13. Immer wieder ist ja davon die Rede, dass einige Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt seien. Das ist zwar prinzipiell richtig, aber weil die babylonische Gefangenschaft annähernd 70 Jahre dauerte, waren es nur wenige, die tatsächlich den Anfang und das Ende miterlebt haben. Viele der Israeliten sind in der Fremde gestorben, und erst ihre Kinder und Kindeskinder konnten nach Juda und Jerusalem zurückkehren. Das erklärt, warum die betagten Israeliten, die noch den alten Tempel mit eigenen Augen gesehen hatten, so gerührt sind, als das Fundament für den neuen Tempel fertig ist. Große Freude mischt sich mit der Trauer darüber, dass letztlich die Sünde des Volkes zur Zerstörung des alten Tempels geführt hatte und zu einer entbehrungsreichen Zeit, als die Israeliten ihre angestammte Heimat verlassen mussten. Aber auch für die etwas jüngeren Israeliten ist es etwas ganz Besonderes, dass nun vor ihren Augen ein neuer Tempel entstehen soll. Für sie wird das ein einzigartiges Gebäude sein, weil sie den alten Tempel nur aus den Erzählungen der alten Leute kennen. Und genau das könnte in den ersten Monaten nach der Rückkehr der Israeliten, vielleicht auch in den ersten ein, zwei Jahren, ein Problem gewesen sein. Jedenfalls könnte ich mir gut vorstellen, dass manche von den Älteren zu den Jüngeren sagten, »Wisst ihr was, einen solch prachtvollen Tempel wie den, den Salomo einst bauen ließ, werdet ihr niemals hinkriegen.« Mit diesem Einwand sollten sie wohl recht behalten, aber für die Jüngeren könnte er auch eine Entmutigung gewesen sein. Und so war möglicherweise das größte Problem, für das Gott eine Lösung finden musste, die Mutlosigkeit vieler Israeliten. Erst als Gott den Propheten Haggai losschickte, um ihnen zu sagen, der Herr möchte, dass ihr mit dem Bau des Tempels beginnt, da konnte es dann wirklich losgehen. Denn diese Aufforderung war gleichsam auch eine Zusage Gottes. Packt die Sache endlich an und seid getrost, denn ich will bei euch sein. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass der Tempel Salomos zwar überaus prächtig war, aber die Herrlichkeit Gottes hatte sich gemäß einer Vision des Propheten Hesekiel irgendwann bereits aus dem Tempel zurückgezogen. In der vorletzten Sendung bin ich darauf näher eingegangen. Auch in der christlichen Gemeinde gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass früher alles besser war, die vor Veränderungen warnen und ständig den Zeitgeist am Werke sehen. Glauben Sie mir, ich kann mich in diese Leute nur allzu gut hineinversetzen, weil ich selbst jemand bin, der am Althergebrachten gerne festhält. Aber das sollte uns nicht daran hindern, mit Gottes Hilfe auch neue Schritte zu wagen. Wenn wir es nicht tun, bringen wir uns selbst und andere möglicherweise um viel Segen. Andere zu entmutigen, ist auf jeden Fall kein guter Weg. Ich erinnere mich noch heute daran, wie ich während meiner Ausbildung mal gefragt wurde, ob ich in einer Gemeinde eine kleine Reihe von Bibelarbeiten halten könnte. Ich übernahm die Aufgabe und freute mich zusammen mit einem jungen Mitarbeiter der Gemeinde über die positiven Reaktionen, die wir darauf bekamen. Doch am letzten Abend sprach ich mit einem alten Glaubensbruder, der an jedem Abend mit regungslosem Gesicht meinen Ausführungen gelauscht hatte. Gern wollte ich seine Meinung zu den Bibelarbeiten hören. »Nun ja«, gab er zur Antwort, »was Sie da gesagt haben, war sicher nicht schlecht. Wirklich nicht, aber vor 20, 30 Jahren, da hatten wir mal einen Verkündiger zu Gast. Also der Mann, der hatte wirklich was zu sagen.« Tja, und dann dauerte es nur wenige Augenblicke, bis ich mich ziemlich niedergedrückt fühlte. Glücklicherweise erzählte ich am anderen Tag einem anderen Mann aus der Gemeinde von diesem Vorfall. Er war schätzungsweise genauso alt wie mein Gesprächspartner vom Vorabend. Freundlich klopfte er mir jedoch auf die Schulter und sagte, »Wissen Sie was, ich war damals vor vielen Jahren auch dabei, als dieser eine Verkündiger bei uns zu Gast war. Doch so toll war das nicht, was der uns damals erzählt hat. Aber in der Erinnerung stellt sich manches eben besser dar, als es in Wirklichkeit war.« Liebe Hörer, Sie glauben ja gar nicht, wie sehr ich mich durch diese Worte ermutigt fühlte. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort erreichen wir nun das vierte Kapitel und erfahren, dass es gegen den Wiederaufbau des Tempels nicht nur Kritiker in den eigenen Reihen gab. In den Versen 1 und 2 wird berichtet, »Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Serubbabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen, »Wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat.« Mit den Widersachern Judas und Benjamins, die ganz am Anfang genannt werden, sind wohl einige Samaritaner gemeint. Die Heimgekehrten wiederum gehören zu den Stämmen Juda und Benjamin. Diese beiden Stämme bildeten vor der babylonischen Gefangenschaft die Stammbevölkerung des untergegangenen Südreiches Juda. Die Samaritaner dürfen sich nun am Wiederaufbau des Tempels nicht beteiligen, obwohl sie nach ihrem eigenen Verständnis ebenfalls den Gott Israels verehren. Doch zwei Gründe sprechen dagegen. Erstens ist die Beteiligung am Bau auch eine Machtfrage. Schließlich hatte der persische König Kyros zu den Israeliten gesagt, »Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen.« Die Israeliten können deshalb vermutlich gar nicht anders, als den Samaritanern eine Absage zu erteilen. Abgesehen davon scheint unklar zu sein, ob diese Samaritaner, die bei den Israeliten vorstellig werden, tatsächlich den Gott Israels verehren. Sie erzählen, dass der König von Assur sie hierher gebracht habe. Was hat es damit auf sich? Nun, die Assyrer hatten ja das Nordreich Israel platt gemacht und viele Menschen verschleppt, noch bevor das Südreich Juda von den Babyloniern erobert wurde. Möglicherweise handelt es sich bei den genannten Samaritanern in Wirklichkeit um Nachkommen der Israeliten aus dem Nordreich Israel, die nach der assyrischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind und sich mit den Samaritanern vermischt haben. Vers 3. Aber Serubbabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, »Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat.« Die Verantwortlichen unter den Heimkehrern lassen sich also nicht darauf ein, mit den vorstellig gewordenen Samaritanern gemeinsame Sache zu machen. Sie verweisen auf den persischen König Kyros, der sie schließlich beauftragt hat, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Möglicherweise fürchten sich die Israeliten aber auch davor, eine unheilige Allianz mit Leuten einzugehen, die vielleicht doch nicht so ganz ihren Glauben teilen. Heutzutage müssten sie wohl damit rechnen, als Fundamentalisten bezeichnet zu werden. Aber die Erfahrungen der Vergangenheit haben sie gelehrt, ihr Glaubensfundament nicht erneut in Frage zu stellen. Ich lese weiter ab Vers 4. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Spätestens an dieser Stelle wird nun offenbar, dass die fraglichen Samaritaner tatsächlich Widersacher der Israeliten sind. So wurden sie ja ganz am Anfang dieses Kapitels bezeichnet. Im weiteren Verlauf kommt es nun zu einer sehr detaillierten Schilderung weiterer Ereignisse, die ich gern zusammenfassen möchte, um nicht den roten Faden zu verlieren. Kompliziert zu lesen ist der Bibeltext unter anderem deshalb, weil einerseits die Anliegen der Samaritaner und andererseits die Anliegen einiger persischer Beamter miteinander verknüpft werden. Den einen ging es um den Wiederaufbau des Tempels, den anderen um den Wiederaufbau der Stadt Jerusalem. Und die Fertigstellung des Tempels dürfte Jahrzehnte vor der Fertigstellung der Stadtmauer geschehen sein. Mit anderen Worten, der Rest von Kapitel 4 wäre leichter zu verstehen, wenn beide Ereignisse getrennt voneinander geschildert würden. Doch hier nun zunächst die Verse 6 und 7. Dort wird berichtet, und als Ahasveros König war, im Anfang seiner Herrschaft, schrieb man eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Und zu den Zeiten Artasasters schrieben Bischlam, Mithredat, Tabeel und ihre anderen Genossen, allesamt persische Beamte, an Artasaster, den König von Persien. Der Brief war in aramäischer Schrift geschrieben und ins Aramäische übertragen. Einige persische Verwaltungsbeamte wollen also, dass sich der persische König in die ganze Sache einschaltet. Mittlerweile ist schon viel Zeit ins Land gegangen. Nach dem Perserkönig Kyros war der vorhin bereits erwähnte Darius an die Macht gekommen. Dann Ahasveros. Inzwischen sitzt Artasaster auf dem Thron. Der Inhalt des letzten Briefes, der an den persischen König Artasaster adressiert ist, wird ab Vers 11 wiedergegeben. Dort heißt es, und dies ist die Abschrift des Briefes, den sie an ihn sandten, an König Artasaster, deine Knechte, die Männer jenseits des Euphrat. Und nun sei dem König kundgetan, dass die Juden, die von dir heraufgezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen. Sie haben begonnen, die Mauern zu errichten, und die Fundamente sind schon gelegt. So sei nun dem König kundgetan, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern wieder errichtet werden, so werden sie Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben, und zuletzt wird es den Königen Schaden bringen. Soweit die Verse 11 bis 13. Die persischen Verwaltungsbeamten warnen ihren König also davor, dass die Israeliten die Stadt Jerusalem bestimmt nur deshalb wieder aufbauen wollen, um dann gegen den König zu rebellieren. Steuern, Abgaben und Zoll werden sie gewiss nicht vorschriftsmäßig abführen, so dass König Artasaster gewiss das Nachsehen haben wird. Die Antwort des Königs folgt in unserem Bibeltext ab Vers 19. Er schreibt: Auf meinen Befehl hat man nachgeforscht, und man fand bestätigt, dass diese Stadt von alters her gegen die Könige sich empört hat und Aufruhr und Abfall in ihr geschehen ist. Auch hat es mächtige Könige zu Jerusalem gegeben, die geherrscht haben über alles, was jenseits des Euphrat ist, so dass ihnen Steuern, Abgaben und Zoll gegeben wurden. So gebt nun den Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit die Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir der Befehl gegeben wird. Seht euch vor, dass ihr nicht lässig hierin seid, damit nicht den Königen großer Schaden entstehe. Soweit der Hauptteil aus dem Brief von König Artasaster. Seine Beamten in Jerusalem wissen nun, was zu tun ist. Ab Vers 23 wird berichtet: Als nun der Brief des Königs Artasaster gelesen wurde von Rehum und dem Schreiber Schimschai und von ihren anderen Genossen, zogen sie eilends hin nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Die Arbeiten zum Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem kommen zum Erliegen. Ein herber Rückschlag für die Israeliten, die mit so viel Begeisterung ans Werk gegangen waren. Wie es dazu kommt, dass es mit dem Bau des Tempels dann doch noch weitergeht, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.